Viele Menschen glauben, wenn ich mich halbwegs gesund ernähre, dann bekommt mein Körper alles, was er braucht. Ein bisschen Gemüse, Obst, vielleicht Vollkornprodukte. Und ja, theoretisch stimmt das auch in einer perfekten Welt. Das Problem ist nur, wir leben heute in keiner perfekten Welt. Zumindest nicht aus Perspektive des Körpers. Unsere Lebensmittel haben sich verändert, unsere Böden ebenso und unser Alltag erst recht. Und genau deshalb sprechen wir heute über ein Thema, das lange unterschätzt wurde und insbesondere in den Medien auch heute noch klein geredet wird. Nährstoffdefizite.
Hi, wir sind Daniela und Beatrice, zwei Frauen, die anders auf Gesundheit schauen als das klassische System. Wir schaffen Verbindungen zwischen Körper und Geist, Wissenschaft und Bewusstsein, Denken und Fühlen. Und zwar so, dass es für dich einen Unterschied macht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Folge Innen und Außen. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle wieder da seid.
Hallo zusammen, auch von mir. Hi.
Ja, so schön, dass ihr hier wieder reinhört. Und direkt zu Beginn ist es mir ganz wichtig, oder uns beiden ganz wichtig, einmal ein ganz großes, dickes, fettes Dankeschön hier zu
Ja.
dazulassen. Gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen erreichen uns immer, immer mehr schöne Rückmeldungen zu unserer Arbeit und insbesondere eben auch zu unserem Podcast. Und da möchten wir an der Stelle einmal ein ganz großes Dankeschön dalassen. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht, über jeden Kommentar, über ja, jedes Feedback. Das gibt uns super, super viel Kraft und Wertschätzung und danke, danke, danke dafür. Und wir freuen uns einfach, dass es gut ankommt, dass ihr hier ganz viel mitnehmt und ja, einfach davon profitiert, davon, was wir hier tun. Das ist richtig, richtig schön für uns.
Ja, und vor allen Dingen, was ich total schön finde, ist, dass ihr uns bestätigt, dass die Art, wie wir es machen, dass wir nämlich versuchen, hier wirklich authentisch und wir zu bleiben, dass ihr das auch klar erkennt und für gut befindet. Das ist richtig, richtig toll.
Ja, richtig gut. Ja, und das macht es uns natürlich auch viel leichter, ne, dass wir hier
Ja.
einfach auch so ein bisschen locker, flockig, dass wir uns dazu entschlossen haben, das genau so auch zu tun und ihr das eben auch feiert. Das ist natürlich ein doppelt cooler Effekt, weil alles andere wäre auch unglaublich anstrengend für uns, uns da irgendwie immer zu verbiegen und in irgendwelche Formen zu pressen und irgendwie immer auf die Worte so extrem perfekt zu achten. Und so ein bisschen tun wir es natürlich. Aber im Großen und Ganzen doch reden wir hier schon sehr. Sehr authentisch und ja, das macht es uns natürlich auch sehr viel leichter und auch sehr viel sind wir noch mal mehr in der Freude. Also richtig, richtig cool, dass das so gut matcht. So, ihr Lieben, dann lasst uns starten mit der 11. Folge. Heute geht es um das Thema Ernährung und in Kombination mit dem Thema Nährstoffdefizite, weil das ist ein Thema, was uns immer und immer wieder begegnet, tatsächlich, also wo wir relativ viele Fragen auch zukriegen. Wirklich jetzt so im beruflichen Coaching-Kontext, aber auch privat, also ne, führen wir immer wieder auch mal Gespräche darüber, ob das dann wirklich so ist, ob man auch wirklich Nahrungsergänzungsmittel braucht, ob es nicht reicht, irgendwie einen Apfel am Tag zu essen etc. Und weil wir der festen Überzeugung sind, dass wir hier mal unseren Senf quasi dazu geben wollen, dass das wichtig ist, dass wir das hier auch als dauerhaft abgespeicherte Wissensfolge auch wieder mal für euch bereitstellen, haben wir uns heute für dieses Thema entschieden. Also wir werden über Ernährung und darüber sprechen, wie überhaupt Nährstoffdefizite entstehen, weil ja, darauf schon mal die Antwort, die gibt es definitiv. Jeder Mensch von uns wird mit Nährstoffdefiziten zu tun haben. Auch wenn manchmal die eine oder andere mediale Aussage da was anderes behauptet. Ist in unseren Augen absoluter Bullshit. Und warum das so ist, darüber sprechen wir eben heute. Warum eine, wie manche denken, ne, gesunde Ernährung am Ende dann doch nicht wirklich ausreicht. Genau. Und eine Ergänzung. Natürlich kombinieren wir das Ganze wieder auch aufgrund von unseren persönlichen Erfahrungen und in Kombi natürlich auch mit der beruflichen Praxis, ne, die dazugehört, seitens Daniela, bei mir auch. Und das aus unserer Perspektive sagt das so viel mehr als 1000 Studien teilweise. So ein bisschen vergleichbar wie, geht mal kurz in euch und fragt euch mal, wie viel Wissen habt ihr noch aus der Schulzeit im Vergleich zu dem, was ihr im Laufe eures Berufslebens auch, ne, oder überhaupt an Lebenserfahrung gelernt habt. Also so ein bisschen vergleichbar ist es, Studien sind an der einen oder anderen Stelle total super und sinnvoll und an der anderen Stelle eben nicht. Da spricht die persönliche Erfahrung doch sehr viel mehr Bände, oft, wie es eben wirklich auch im Körper wirkt, etc. Also, wir starten inhaltlich und ich eröffne mal mit dem ersten Punkt, mit dem Überbegriff, ich nenne es mal moderne Lebensweise. Und da gibt es eben große, große Unterschiede im Vergleich zu heute, also von heute im Vergleich zu früher. Also früher war es so, also ja, es ist natürlich schon eine Weile her, aber dennoch, ne, darauf greifen wir jetzt zurück, dass die Menschen sich sehr, sehr viel mehr bewegt haben. Ne? Teilweise haben sie wirklich auf Feldern gearbeitet, haben einfach körperlich, sie waren aktiv, sie haben sich bewegt, sie sind auch viel mehr gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Also sie waren einfach auch in der körperlichen Bewegung sehr, sehr, sehr viel mehr in Bewegung. Und heute, in der modernen Lebensweise, können wir uns, glaube ich, alle, also auch Daniela und ich, tatsächlich mal ganz geschmeidig an die eigene Nase fassen. Wie oft sitzen wir? Wie oft sind wir irgendwie im Büro, im Auto, auf dem Sofa? Also wie oft sind wir einfach nicht in der Bewegung, sondern wirklich in irgendeiner Ruhe sitzenden Position? Und ganz, ganz viele betrifft eben auch wirklich das Thema Sitzen ganz massiv durch Bürojobs. Und das ist tatsächlich schon wirklich der erste Punkt, was zu diesem gesamten Themenkomplex mit dazugehört, dass das enorme Unterschiede gibt. Es wird heutzutage sehr viel seltener Fisch gegessen. Es landet super viel seltener auf dem Tisch, auf dem Teller. Und selbst wenn dann doch, ist die Frage der Qualität einfach eine große Frage, ne? Nur Stichpunkt Schwermetallbelastung etc., ne? Also da gehen wir jetzt gar nicht weiter darauf ein. Früher waren fermentierte Lebensmittel das A und O. Das hat in den Alltag gehört. Das war völlig normal, dass die Menschen sich selbst ihre Dinge fermentieren und dann eben natürlich auch täglich zu sich nehmen. Das ist heutzutage teilweise fast komplett verschwunden. Es kommt so langsam wieder. Ich finde, ne, ich nehme das schon immer mehr wahr.
Das stimmt.
Auch in
Voll
meinem privaten Umfeld, ne, dass das jetzt, dass so viele anfangen, so da dies und das doch mal wieder auch einzulegen, quasi zu fermentieren und sich da selber auch wieder ein bisschen besser zu versorgen, was richtig cool ist. Aber bei weitem natürlich noch nicht die breite Masse. Und stattdessen sehen wir einfach überall hochverarbeitete Produkte, Weizenmehl oder überhaupt Weißmehl, überhaupt viel mehr verarbeitete Mehlprodukte, Zucker, industrielle Fette, Fastfood, einfach auch überhaupt die Art und Weise, wie wir essen, schnelles Essen, ne? Das gehört alles mit zum Lebensstil. Und das sind wirklich Punkte, die nicht zu unterschätzen sind und die mit zu diesem gesamten Thema gehören. Und Daniela, wir hatten ja kurz vorher auch drüber gesprochen, ne? Das hast du reingebracht, das Thema auch, dass wir tatsächlich auch im Verhältnis weniger essen. Vielleicht erzähl du das noch mal mit deinen Worten. Das fand ich auch ganz spannend, den Punkt, was, glaube ich, auch erstmal viele überraschen wird.
Ja, vor allen Dingen, weil das erstmal im ersten Moment denkt man so, hä, wieso weniger essen? Was hat denn das jetzt mit Nährstoffen zu tun? Ganz einfach, weil, wie Beatrice schon gesagt hat, früher war der Mensch halt, und übrigens, wenn wir von früher jetzt sprechen, sprechen wir von ungefähr vor 100 Jahren. Nur um das nochmal kurz einzuordnen und da vielleicht auch kurz nochmal der Reminder und unsere These, die wir hier ganz klar vertreten. Wir glauben daran, dass der Körper wirklich uralt ist und sich im Vergleich immer noch sehr stark so verhält, als wenn wir Neandertaler wären. Das System, in dem wir stecken, Körper, ist uralt und folgt immer noch den Prinzipien, wie wir damals gelebt haben. Und das heißt, wenn wir jetzt wieder in die These gehen, was Beatrice gerade aufgebracht hat, dass wir halt viel, viel mehr uns bewegt haben, dass wir gearbeitet haben auf dem Acker, dass wir vielleicht auch einfach grundsätzlich, ne, weniger Transportmittel benutzt haben. Wir waren immer irgendwie aktiv, wir haben einen ganz anderen Alltag gehabt und das hieß eben auch, wir haben einen ganz anderen Kalorienverbrauch gehabt und haben demzufolge eben auch viel, viel mehr gegessen, wir Menschen. Und dadurch, dass eben auch die Qualität und die Art der Lebensmittel andere waren, plus dass wir mehr gegessen haben, ist natürlich am Ende mehr Nährstoff in unserem Körper gelandet. Das ist eine ganz logische Konsequenz. Und heute müssen wir eben auf unsere Kalorien achten, weil wir uns so wenig bewegen, ne? Also viele Mädels von uns können manchmal nicht mehr als 1400, 600 Kalorien pro Tag essen. Das ist nicht wahnsinnig viel. Und wenn du dann auf deine Nährstoffmengen kommen willst, dann musst du schon echt gucken, dass du einfach sehr, sehr nährstoffdichte Lebensmittel isst, damit du überhaupt auch nur ansatzweise auf deine Mengen kommst. Das
Krass,
war eben
also
früher was anderes, ne?
ja. Und was ich hier zu diesem Punkt noch ergänzen möchte, bevor wir zum nächsten gehen, ist ganz klar auch das Thema, was zu dem Thema Lebensstil gehört, Stress. Ne? Also das, wie wir unser Leben leben. Und das hat ja auch was mit Nährstoffen und Nährstoffmängeln zu tun, wie viel wir auch davon verbrennen. Und Stress, würde ich mal behaupten, Daniela widerspricht mir gerne, aber ist wahrscheinlich so der Hauptentgegner,
Ja, dann auf jeden Fall.
Nährstofffresser, neben noch ein paar anderen Punkten, die auch heute noch hier Platz finden werden. Auch das Thema Stress, also wie leben wir unser Leben? Wie oft gönnen wir uns mal Ruhephasen, wo auch Nährstoffe, ne, im Körper auch mal überhaupt andocken können und verarbeitet werden können, integriert werden können? Und wie oft sind wir im Gegensatz zu Ruhephasen am Tun, am Machen, am Organisieren, am ständig im Stress, im Modus, im Machen sein, im Vergleich zu dem, wie die Menschen im Frühjahr gelebt haben? Und da gab es, auch wenn ich es nicht live miterlebt habe, aber ich bin da fest von überzeugt, sehr viel mehr Ruhephasen. Neben harter körperlicher Arbeit gab es auch sehr viel mehr Ruhephasen und das völlig zu Recht.
Ja, absolut. Da werden wir auch im späteren Verlauf, glaube ich, nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, gibt es ja unterschiedliche Arten von Stress und warum ist eigentlich dann die Aufnahme bei Stress weniger? Da werden wir im weiteren Verlauf auf jeden Fall nochmal genauer drauf eingehen. Genau. Ich glaube, dann können wir schon zum nächsten Punkt gehen, nämlich warum behaupten so viele, dass Lebensmittel heute weniger Nährstoffe enthalten. Da ist ja so ein regelrechter Informationskrieg draußen unterwegs. Die einen sagen nein, die anderen sagen ja. Ich glaube, es gibt ganz viele Gründe, warum die These, dass wir weniger Nährstoffe haben und dass diverse Auswertungen, die da stattgefunden haben, auch wenn die schon etwas älter sind, teilweise 10 Jahre alt, doch sehr wohl ihre Berechtigung haben und Sinn ergeben, dass wir eben teilweise Nährstoffrückgänge innerhalb Lebensmittel, also vorzugsweise Obst und Gemüse jetzt in dem Fall haben, von teilweise 40, 70%, je nachdem, auf welche Nährstoffe wir da schauen. Das ist enorm und wie ich finde, total nachvollziehbar, wenn wir mal auf folgende Punkte gucken. Erstmal ganz klare Aussage, in der heutigen Gesellschaft und wie wir Lebensmittel bewerten und handeln. Na, wir sind ja Wirtschaftsfaktor, muss man ja auch sagen. Oder beziehungsweise ein Wirtschaftsfaktor schwingt da ja mit. Und da ist der Faktor Lebensmittelqualität in Form von Nährstoffen einfach nicht berücksichtigt.
Ja.
Du zahlst nicht mehr oder weniger für ein Lebensmittel, ob es mehr oder weniger Nährstoff hat, weil es einfach nicht relevant ist. Es wird jetzt mittlerweile für Marketingzwecke genutzt, gar keine Frage. Aber ansonsten, ob das jetzt eine Züchtung ist, die mehr oder weniger Nährstoffe hat oder eine Wachstumsqualität, ist nicht relevant. Und von daher ist das eben auch in einer der Gründe, warum sich die Züchtungen dahingehend verändert haben, dass sie größer sind, dass sie schöner sind von den Farben, ertragsreicher. Also ganz viele Qualitätskriterien, die für den Verkauf der heutigen Gemüse- und Obstsorten relevant ist, aber Nährstoffe ist halt keiner davon. Und
Krass.
das hat leider zur Folge, dass ganz viele Nährstoffe einfach auf der Strecke geblieben sind bei den ganzen Züchtungen. Macht euch mal den Spaß und schaut euch zum Beispiel an, wie Karotten oder Wassermelonen oder Gurken früher mal vor 100 Jahren ausgesehen haben. Ihr werdet echt staunen, die erkennt man teilweise gar nicht wieder. Also da haben so massive Veränderungen durch uns Menschen stattgefunden, die halt leider alle nicht das Ziel hatten, die Nährstoffdichte zu erhöhen, sondern immer nur den Ertrag. Und da ging es halt um andere Punkte. Und deswegen macht das für mich total Sinn, dass da eben auch die Nährstoffdichte einfach zurückgegangen ist. Dann ist es so, dass wir, wenn wir Lebensmittel, also Obst und Gemüse anbauen, ja oft heutzutage auch in Monokulturen arbeiten. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Boden, auf die Nährstoffversorgung in dem Boden, die sich ganz klar verändert und versucht wird durch ja, externe Dünger etc. zu ja, irgendwo auszugleichen, aber sind wir mal ehrlich, nichts ist so gut wie die Natur. Das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle verstanden. Und deswegen auch da, das hat natürlich Einfluss auf die Nährstoffdichte. Dann das Thema, dass ganz viele Obst- und Gemüsesorten, insbesondere Gemüsesorten, gar nicht mehr mit der Sonne gezüchtet werden. Ich sage nur Schlagwort. Irgendwelche Tomatenfarmen oder sonstige Gemüsefarmen im Ausland, wo wirklich auf Masse das Ganze für die großen Supermarktketten gezüchtet wird. Die wenigsten davon haben wirklich mal Sonne gesehen, sondern da geht es um künstliche Lichtquellen. Auch das hat einen Einfluss. Sonne ist Energie und Leben und auch das hat natürlich einen enormen Einfluss. Und hinzu kommt aber auch sowas wie, dass eben durch diese, sage ich mal, Massentierhaltung, wenn wir jetzt zu tierischen Produkten kommen, eben auch einen enormen Effekt auf, nennen wir es mal Nährstoff im entferntesten Sinne oder nennen wir es mal bestimmte Zusammensetzung der Qualität als Folge letztendlich hat. Und hier jetzt als Beispiel genannt Omega-6 zu 3 Verhältnis, also sprich die Fettsäuren in Eiern, in Fleisch, in Fisch, sind halt massiv verändert, ob ein Tier gesund in der Natur gelebt hat. Ich sag mal, wenn wir jetzt von der Kuh sprechen, ob die auf einer Weide gestanden hat, sich bewegt hat, da haben wir wieder die Bewegung oder und was sie gefressen hat, hat einen unmittelbaren Einfluss natürlich darauf, wie die Zellen aufgebaut sind, wie das Fleisch aufgebaut ist, was da drin steckt. Und da reden wir noch gar nicht von Medikamenten oder Krankheiten, sondern da reden wir einfach nur von der Substanz, wie der Körper es aufgebaut hat. Und deswegen ist zum Beispiel so Massentierhaltung voll mit Omega-6 statt mit Omega-3, wie es früher mal gewesen ist. Und wenn ihr die letzte Folge von uns gehört habt, dann habt ihr ja schon so eine Idee, warum das so, ja, tragisch eigentlich am Ende ist, weil das eben schon per se etwas ist, was uns eher in eine entzündliche Richtung bringt, was das Körpermilieu zum Beispiel angeht.
Das ist so krass.
Ja.
Also an der Stelle wirklich ganz große Empfehlung, ne? Vorherige Folge, Folge 10, da wirklich reinzuhören. Da haben wir,
Unbedingt, ja, weil
ja.
es eben wirklich ganz, ganz vorne ansetzt und so viel Grundverständnis schafft für das Thema Fettsäuren, was das mit Entzündung zu tun hat, stille Entzündung, absolut, ja.
Ja.
Oder was eben sich auch verändert hat, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, Beatrice, ob du es in der Einleitung genannt hattest, aber dann hier nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. Das Thema, früher haben unsere Großeltern halt wirklich alles verwertet, ne? Da wurde nicht, also wenn ein Tier geschlachtet worden ist, nur bestimmte Teile wie das Filetstück gegessen, sondern da wurde nach Möglichkeit alles verwertet. Wie man so schön sagt, Nose to Tail, also Nase bis Schwanz, wurde alles verwertet. Und das hatte den großen Vorteil, dass gerade Innereien, Knochen und sowas, die sind voll mit Nährstoffen von tierischen Produkten. Und das sind zum Beispiel Dinge, die uns in unserer heutigen Ernährung ganz oft fehlen. Weswegen dieser Trend von Kollagen beispielsweise ja auch gerade in aller Munde ist, weil das zum Beispiel etwas ist, was unsere Großeltern regelmäßig, hatten, weil die sehr häufig die Knochen ausgekocht haben, damit Suppen gemacht haben, Brühen und so weiter. Das war Standard, dass sowas auf den Tisch kam und das ist eben heute einfach nicht mehr der Fall. Und ganz oft fehlt uns das dann eben auch.
Voll. Ja, Kollagen ist tatsächlich wirklich auch ein Riesen-Hype-Thema, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Und hinzu kommt aber auch sowas wie beispielsweise, dass eben Gemüse und Obst, wenn wir da jetzt wieder zurückspringen zu dem Thema, ja auch ganz anders grundsätzlich ist. Also wir haben ja gar keine Einschränkungen mehr in regional und saisonal, sondern wir lassen das ja dann in anderen Ländern anbauen, wir lassen das importieren und auch da muss man ja berücksichtigen, unter welchen Bedingungen das Ganze stattfindet. In anderen Ländern sind andere Regularien, was Dünger angeht, da sind andere Bodenqualitäten, da sind lange Transportwege, teilweise werden gerade Obstsorten geerntet, wenn sie noch grün sind. Und nur damit ihr das mal gehört habt, die meisten Nährstoffe entwickeln sich bei Obst und Gemüse immer in der letzten Reifephase. Das heißt, die wird unterbrochen und letztendlich künstlich ganz oft durch irgendwelche Chemikalien dann gefördert auf dem Transportweg. Und da sprechen wir noch nicht mal davon, dass das eben vielleicht auch wieder Nebeneffekte hat, sondern einfach nur davon, dass eben die natürliche Entstehung der Nährstoffe an der Stelle ganz oft eben einfach unterbrochen worden ist, künstlich dann zwar erzeugt wird, aber das mit Sicherheit auch einen ganz entscheidenden Effekt darauf hat, wie hochwertig und gut die Nährstoffdichte dann am Ende auch wirklich ist.
Voll.
Genau, und das ist, sind für mich alles total nachvollziehbare Gründe, warum diese Statistiken, die da draußen rumgeistern, dass zum Beispiel, um mal so ein, um mal wirklich jetzt hier ein paar konkrete Dinge zu nennen, beim Brokkoli wird zum Beispiel gesagt, der hat 73% seines Kalziumgehaltes verloren, Folsäure 62%, Magnesium 55%. Also ihr merkt schon, da geht es eben nicht darum, dass da irgendwie so ein bisschen was fehlt. Das sind teilweise enorme Mengen und gerade wenn es um die Grundmineralien geht, wie Kalzium, Magnesium, Kalium, das ist so unterschätzt das Thema, weil das sind Elektrolyte, die haben ganz, ganz wichtige Aufgaben in unserem Körper. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen.
Und das tun trotzdem so viele, ne? Was das bedeutet einfach. Und
Ja.
da wird dann einfach schon noch mal klarer, oder wir hoffen spätestens am Ende von unserer Folge, dass das Thema zusätzlich, ne, zu der Ernährung, weil sie eben nicht mehr das bietet wie vor vielen, vielen Jahren, eine ausgewogene Supplementierung für jeden, der wirklich langfristig gesund sein möchte, tatsächlich in unseren Augen auch unumgänglich ist, ne? Hinzu kommen ja auch so Dinge wie, ne, also das Thema auch lange Transportwege und diese Reifephasen und so weiter, das hattest du gerade gesagt, auch ein ganz wichtiger Punkt, den auch, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so klar, woher eigentlich das Obst und Gemüse kommt. Also auf gar keinen Fall pauschal, auch das nehme ich immer mehr wahr, ne, auch im Freundeskreis, dass da schon, ne, drauf geachtet wird, dass die und die Sorte jetzt nicht gegessen wird, weil sie eben nicht aus der Region kommt. Das finde ich immer ganz, ganz wunderbar, wenn ich sowas höre. Aber ich glaube, die breite Masse ist da immer noch so, ach, ich will jetzt eine Mango essen, also hole ich mir mal eine. Ungeachtet dessen, wo die eigentlich herkommt. Wobei das ist ja, also 12 Monate im Jahr dann der Fall. Als Beispiel einfach nur. Aber ein Punkt, der auch noch hinzukommt, ich denke, das ist schon vielen klar, aber das Ausmaß vielleicht nicht, ne? Das Thema Umweltbelastung.
Oh ja.
Ein Riesenpunkt. Also wir müssen ja sowieso schon, unabhängig davon, was wir an Ernährung zu uns nehmen, wir müssen ja sowieso schon mit so viel Umweltgiften den ganzen Tag, ne, handeln. Also unser Körper muss also, ne, dem ganzen Zeug, den wir unserem Körper aussetzen, das ist krass. Also auch mal so ganz Randnotiz, gehört hier gar nicht heute rein, aber auch sowas mal wie Kosmetik. Leute, das ist nicht zu unterschätzen. Die Haut ist unser größtes Organ, ne, was wir uns teilweise, oder also ich früher, heutzutage natürlich nicht mehr, aber viele, viele, viele Menschen sich da auf die Haut schmieren. Also auch an Giftstoffen, ne, bei dem Thema jetzt einfach Umweltbelastung, Giftstoffe. Das ist krass. Das ist wieder ein anderes Thema, darüber könnten wir da auch mal separat nochmal sprechen. Aber jetzt insbesondere bei dem Thema Ernährung und das, was wir eben wirklich essen, also jetzt insbesondere Obst und Gemüse. Was dort so drauf landet, das ist auch nicht ohne. Und auch hier möchte ich mal so eine kleine Metapher mal für dich herleiten. Die Leute sprühen die Böden mit krassen Chemikalien voll. Also wirklich krassen Chemikalien. Dass nicht mal Ungeziefer rangeht. Also das muss man sich wirklich mal überlegen, ne? Das machen die ja, damit es länger stabil bleibt, damit es schneller besser wächst und damit eben auch kein Kriechzeug, also Käfer und Co. oder irgendwelche Insekten, sich dem bedienen und dann vielleicht kaputt machen, ne? Bevor es dann eben geerntet werden kann. Aber wir sollen es essen? Ich weiß nicht. Also ich finde, das ist einfach auch so ein Gedankenspiel, seitdem ich das auch, also mir immer mehr vor Augen halte. Wird mir das immer klarer, wie absurd das ist. Wir sprühen unsere Wiesen und Flächen und Erntequellen eben voll mit Chemie, damit die Käfer nicht rangehen, aber wir sollen es essen? Da stimmt, da ist doch irgendwo ein Fehler im System. Also ganz klar ist da ein Fehler im System. Also auch ganz klar, der Körper kann diese ganzen Giftstoffe einfach nicht abbauen, ohne Unterstützung auch. Und auch das ist etwas, was hier eine ganz große Rolle spielt. Wo dann auch wieder Bio und so weiter, ne, mit reinzählt, das ist natürlich auch wieder ein großes Thema, inwieweit das auch wirklich immer besser ist. Aber spielt hier einfach auch eine Rolle bei diesem Thema. Die Umweltbelastung ist einfach wirklich nicht außer Acht zu lassen.
Ja, und ich möchte da echt noch mal betonen, ne? Weil ja auch immer das heißt, ja, unser Körper entgiftet doch von alleine. Ja, das tut er. Aber kurz zur Erinnerung, der Körper ist darauf ausgelegt, eigene Giftstoffe zu entsorgen. Das heißt, alles, was in unserem Körper selber an Müll anfällt, dafür ist das Entgiftungssystem ausgelegt. Im Kern. Es ist nicht dafür ausgelegt, dass diese tausendfachen Chemikalien, die wir heutzutage in der Umwelt haben, dass er die alle abbauen kann. Dass er überhaupt so viel schafft abzubauen, ist
Ist schon
eigentlich
krass.
fast schon ein Glücksspiel. Da können wir in irgendeiner anderen Folge mal drauf eingehen. Und fast ein Wunderwerk der Natur, dass das überhaupt funktioniert, weil dafür ist unser Körper gar nicht designt. Das nur mal so am Rande.
Und auch hier tatsächlich mal der, also auch noch mal der weitere Gedankengang dazu, wie gut funktioniert es dann wirklich? Ist es wirklich so ein Wunder? Weil bei ganz vielen funktioniert es nicht in Form von
Ja.
Symptomen dann.
Ja.
Also, ne, es ist ja auch quasi vielleicht der ein oder andere, der ein bisschen körperlich stabiler ist, bei dem funktioniert es vielleicht besser, wenn nicht ideal. Aber bei ganz vielen funktioniert genau das Spielchen ja eben nicht gut wie ein Wunder, weil entsprechend ja auch Konsequenzen getragen werden, ne? Chronische Entzündungen, Autoimmunerkrankungen, große Erkrankungen etc. Das sind ja alles kleine Puzzleteile. Zum Beispiel, ne, das Thema eben die ganzen Pestizide, Glyphosat und Co. Als Beispiel ist natürlich nur ein kleiner Baustein, aber der spielt eine Rolle.
Und das Verrückteste ist ja, um jetzt auf das Grundthema auch wieder zurückzukommen, wenn du das alles entgiften musst, dann brauchst du dafür auch wieder Nährstoffe.
Ganz abgesehen davon, ja.
Ne? Also auch da wird es wieder eine Spirale, die sich selbst befeuert. Und wir kommen immer wieder zu dem Thema und der Grundthese zurück. Heutzutage mit Ernährung den Bedarf an Nährstoff zu decken, das ist fast unmöglich.
Ich persönlich sage, es ist unmöglich. Ich bin
Ja,
ganz
also
krass auf.
ich gehe auch so weit, für viele Menschen ist es unmöglich, wenn sie sich nicht extrem disziplinieren und ihr ganzes Leben darauf ausrichten, sich perfekt zu ernähren.
Aber wer macht denn das? Ich kenne
Ja,
keinen.
genau, es ist ja, deswegen sage ich ja, unter einem normalen Leben ist es unmöglich. Weil da kommen wir
Ja.
jetzt nämlich zum nächsten Thema. Beatrice hat es gerade jetzt schon mal so grob angeteasert, und zwar das Thema, dass wir Menschen ja heutzutage also viele sind ja einfach gar nicht mehr gesund. Und gerade das Thema Entzündung haben wir auch, wie gesagt, in der letzten Folge schon mal grob angesprochen, wie wichtig und wie relevant chronische und stille Entzündungen sind. Und gerade die, und dazu zählen auch alles, was in Richtung Allergien zählt, Nahrungsunverträglichkeiten, alles, was in Richtung wirklich Erkrankungen geht, das heißt Depression, Autoimmunkrankheiten, das sind alles chronisch bedingte Erkrankungen. Ich könnte die Liste jetzt noch Ewigkeiten weiterführen. Und Entzündungen kosten richtig Substanz in Form von Nährstoffen. Also gerade dafür braucht der Körper wirklich, wirklich viel, um das irgendwie wieder auszugleichen. Und das per se ist schon etwas, wo ich behaupten würde, wer ist denn heutzutage von uns noch wirklich so gesund, dass er morgens aufsteht und sagt, du, mir geht's super. Ist ja eigentlich eher die Ausnahme, würde ich fast sagen. Also jedenfalls, wenn ich in meinem Bekanntenkreis so rumgucke. Und hinzu kommt, und das kann ich aus meiner Arbeit wirklich bestätigen, ganz, ganz viele Menschen haben auch genetische Einschränkungen. Das heißt, die haben beispielsweise genetische, ich nenne es jetzt mal, Entgiftungsstörungen zum Beispiel, dass sie bestimmte Dinge nicht so abbauen können wie andere Menschen oder dass sie nur bestimmte Nährstoffe in einer bestimmten Form verwerten können oder dass bestimmte Stoffwechselwege gestört sind. Und das heißt, die haben allein der Genetik wegen auch schon einen viel höheren Bedarf, beziehungsweise müssen eigentlich, sage ich mal, extern unterstützen, weil der Körper einfach einen Fehler hat, um es mal ganz klar zu sagen. Und das habe ich mittlerweile in meiner Arbeit, sehe ich das sehr, sehr häufig, weil diese genetischen Tests, sie sind Gott sei Dank mittlerweile vielerorts schon sehr bekannt, sehr stark vertreten, und immer öfter erlebe ich, dass das Menschen wirklich vor mir stehen und mir so ein Wisch hinhalten oder wir dann halt wirklich das testen und dann eben gerade bei chronisch vorbelasteten Menschen sich immer wieder bestätigt, dass es da eben auch genetische Vorbelastungen gibt. Also von daher auch da nochmal der Hinweis, dass es sich immer mal lohnt, da auch mal hinzuschauen.
Absolut. Guter Punkt. Was auch hinzukommt, ist das Thema Medikamente als absoluter Nährstoffräuber. Ne? Vorhin
Ja.
hatte ich ja auch gesagt, Stress. Medikamentisch ist da ganz dicht gefolgt. Und wie viele Leute nehmen dann wie Bonbons völlig selbstverständlich Medikamente? Das ist wirklich, also Magensäureblocker, die Antibabypille, also die Pille schon von klein auf. Wie normal ist denn das, dass wir unseren Teenie-Kindern, also den Mädchen, Das wird ja wie, das wird ja wie ein Bonbon verschrieben. Das ist ja wirklich krass. Statine, all diese Medikamente, die bei vielen Menschen völlig normal mit dazugehören, sind ganz krasse Nährstoffräuber. Ganz abgesehen davon, dass sie tausende Nebenwirkungen haben, das ist heute gar nicht das Thema. Aber sie sind einfach krasse Nährstoffräuber. Ein Punkt mehr auf der Liste, warum das Gesamtpaket, ne, die Ernährung heute nicht mehr ausreicht, so dass du vollumfänglich versorgt bist. Insbesondere noch mal mehr, wenn du eben auch Medikamente zu dir nimmst, regelmäßig.
Ja, und der Grund ist nämlich ähnlich wie bei den genetischen Vorbelastungen, weil das eben Stoffe sind, die auch alle abgebaut werden müssen. Medikamente müssen entgiftet werden und dafür braucht der Körper wieder zusätzliche Nährstoffe. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ganz viele Medikamente bestimmte Stoffwechselwege zum Beispiel bewusst unterbrechen, unterbinden etc. und dann eben dadurch Nährstoffdefizite entstehen. Also es ist eine ähnliche Thematik, die dahinter ist, aber eben ein anderer Ursprung.
Absolut.
Oder was auch ganz, was man ganz klar sagen muss, wenn du einen schlechten Darm hast, ne? Du hast einen Reizdarm, du hast dauernd Blähbauch, du hast vielleicht sogar Unverträglichkeiten, also klare Hinweise darauf, dass dein Darm nicht in Ordnung ist, dann kannst du davon ausgehen, dass auch da deine Nährstoffaufnahme gestört sein wird. Und auch da kann ich wieder nur die Frage stellen, provokant. Wer kann dann heutzutage noch sagen, dass er damit keine Probleme hat? Also, wenn ich mich so umhöre, jeder hat irgendwie das Thema Blähbauch oder irgendwelche Unverträglichkeiten. Das ist ja auch schon verstandard. Von daher kannst du dir schon mal merken, wenn du da ein Thema hast, dann wird bei dir auch die Aufnahme von Nährstoffen einfach gestört sein. Das ist ganz logisch, weil die Nährstoffaufnahme passiert im Darm.
Absolut.
Also ihr merkt schon, wir kommen hier von Höchstchen auf Stöckchen und immer wieder auf die Grundthese zurück, ne?
Absolut. Ja, hinzu kommt, und das ist ja auch so ein bisschen Kern des gesamten Themas, ne, das, womit ich auch eingeleitet habe, dass es ja doch auch immer wieder Medien oder Menschen gibt, die sagen, ach Quatsch, es gibt keine Nährstoffdefizite. Und dann gibt es gleichzeitig aber auch genauso Untersuchungen, die genau das auch wieder, ne, belegen quasi, dass es massive Nährstoffdefizite gibt. Und also, ne, insbesondere auch das Thema, was wir in unserer vorherigen Folge eben hatten, angefangen von Omega-3, also das ist Wahnsinn. Damit arbeiten wir, wie gesagt, auch mit einem Testkonzept und was wir da teilweise zu sehen bekommen. Schwierig. Und das hat eben dann auch wieder, ne, einen ganz, ganz großen Kreislauf, was das Ganze mit sich zieht, genauso wie auch bei Vitamin D, Magnesium, Jod, B-Vitamine. All diese Defizite sind faktisch wirklich in den allermeisten Körpern vorhanden. Unter anderem eben durch die nicht mehr ausreichende Ernährung. Und das ist auch wirklich ernst zu nehmen. Ergänze gerne, ne, Daniela, an der
Ja,
Stelle.
also da, wir hatten zwar in der Einleitung gesagt, dass wir grundsätzlich jetzt hier nicht mit irgendwelchen Studien umherschlagen wollen oder zitieren wollen, aber hier möchte ich tatsächlich eine kleine Ausnahme machen, weil ich mich so freue, dass da seitens regierungsnahen Institut, nämlich dem Robert-Koch-Institut, tatsächlich eine Studie existiert, die ist schon ein bisschen älter, aber das ist die sogenannte Nationale Verzehrstudie 2. Und die haben wirklich mal die, sage ich mal, die vorherrschendsten Nährstoffdefizite mal wirklich zusammengefasst. Und Überraschung, wie auch schon in der letzten Folge, Omega-3 ganz oben dabei, Vitamin D, Magnesium, Jod, B-Vitamine, Magnesium. Und ich kann aus meiner Arbeit, zumindest bei Frauen, auch ganz klar bestätigen, Eisen ist und Selen ist ein Riesenthema, genauso wie Jod. Also Jod hatte ich, glaube ich, eben schon genannt.
Ja.
Aber Eisen und Selen dann noch als Ergänzung wirklich sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Und da muss man auch noch mal den Hinweis geben, dass die Referenzwerte vom Labor hier bitte auch nicht als Richtwert genommen werden sollen, sondern dass es da funktionelle Werte gibt, also sprich Werte, die wirklich was mit Wohlbefinden zu tun haben und die Referenzwerte im Labor eher mathematische Mittelwerte sind. Und die haben nichts mit Gesundheit zu tun in
Ge
vielen Fällen. Von daher hier nochmal der Hinweis.
gemessen, ne, an kranken Menschen. Also das ist die Referenzwerte, ja, sind tatsächlich auch ein ganz schwieriger Punkt. Und ich möchte hier tatsächlich noch mal ein bisschen deutlicher auch werden in dem, was du gerade gesagt hast. Regierungsnahes Institut. Und wenn das schon, also wenn das Robert-Koch-Institut, was wie gesagt sehr regierungsnah ist, das schon in Anführungsstrichen zugibt und in einer öffentlich zugänglichen Studie darstellt, dass es verbreitete Defizite gibt, dann möchte ich nicht wissen, was wirklich die ganz krasse Realität zeigt. Und ganz abgesehen davon, dass diese Studie schon einige Jahre jetzt her ist, ne? Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange, aber auf jeden Fall ein
Ich
paar.
müsste noch mal nachgucken, aber ich meine, so roundabout 2008 war die, also die ist schon ein paar Jahre alt. Ja.
Also okay, die ist schon ordentlich ein paar Jahre alt und in den letzten, sagen wir mal pauschal 20 Jahren, hat sich ja noch mal ein bisschen was verändert, auch
Naja, ist ja
ne,
nicht
mit,
besser geworden, ne?
nee, ganz im Gegenteil. Und insofern, also für uns, also jeder, der uns fragt, das ist ganz klar, die Menschen haben Nährstoffdefizite, die einfach alleine mit der Ernährung nicht mehr auszugleichen sind. Hinzu kommt der Lebensstil etc. Und deswegen ist eine Supplementierung absolut wichtig. Natürlich niemals als einzigen Punkt, ne? Jeder, der uns jetzt ein bisschen länger kennt und verfolgt und so weiter, wir machen noch ganz andere Dinge, aber als Zusatz ist es einfach unumgänglich, da wirklich hinzuschauen. Daniela, du hast auf jeden Fall noch einen inhaltlichen Punkt, ne, den du einbringen möchtest. Ist das richtig?
Yes, und zwar nur kurz hier angeteasert, weil da könnte man auch wieder eine eigene Folge zu machen. Aber wir hatten ja gerade das Thema regierungsnahe Institute und da kommt, wenn man über Nährstoffe spricht, natürlich auch irgendwann der Punkt, wo man sagt, ja, aber die DGE, die empfiehlt doch. Die DGE ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und ist eben auch eine Institution von unserer Regierung und die empfiehlt eben auch bestimmte, sage ich mal, Erhaltungsdosen, um eben gut versorgt zu sein, aus deren Kommunikation entnehmend. Und da möchte ich hier nur mal ein Beispiel nennen, warum auch die nicht unbedingt immer was mit der Realität zu tun haben müssen. Ich will nicht sagen, dass die per se alle schlecht sind, das möchte ich nicht sagen, aber ich finde es schwierig, sich an denen wirklich in der Realität zu orientieren. Und da nehme ich mal ein Beispiel, nämlich Vitamin D. Die DGE zum Beispiel empfiehlt eine tägliche Dosis von 800 internationalen Einheiten. Das sind, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 25 Mikrogramm oder sowas. Müsste ich jetzt nochmal nachgucken, weil eigentlich misst man Vitamin D in internationalen Einheiten. Und 800 ist eben da die Empfehlung. Ich kann aber sagen, aus therapeutischer Sicht und vor allen Dingen aus auch wirklicher praktischer Sicht, die auch tatsächlich in dem Fall sehr stark untermauert ist mit Studien, macht eine Dosierung hier unter 2000 bis 4000, je nachdem, in welcher Konstitution du bist, überhaupt gar keinen Sinn, weil sie überhaupt gar keinen Effekt hat. Das heißt, wenn du dich an die 800 empfohlene Einheiten halten würdest, dann würdest du an deinem Status Vitamin D niemals hinkommen, wo du dich gesund und wohl fühlst und sage ich mal sowas wie, und das ist mit Vitamin D wirklich verbunden, ein Krebsrisiko zu mehreren Prozent verringern kannst, weil Vitamin D eben so weitreichend ist und weil es so wichtig ist. Und das finde ich ist so ein schönes Beispiel, wo das erklärt, dass diese DGE-Empfehlungen aus verschiedensten Gründen zwar nett sind als Orientierung, aber eben bitte, bitte, bitte nicht dogmatisch als wirkliche Richtlinie zu verstehen sind, weil sie gehen überhaupt nicht darauf ein, wie alt bist du? Bist du Männlein, bist du Weiblein? Bist du gesund oder nicht? Bist du schwanger? Hast du genetische
Schränkung.
Einschränkungen, genau? Oder ist es eben so, dass es zum Beispiel therapeutische Mindestmengen gibt, damit du überhaupt einen Effekt erzielen kannst? Sondern was diese DGE-Empfehlung versuchen, ist eben eine One-Fits-All-Lösung zu machen. Und dann ist natürlich klar, dass dabei Werte rauskommen, die mit der Realität relativ wenig zu tun haben. Und hinzu kommt, und das ist vielleicht einfach nice to know, dass die Unterschiede, also weil jedes Land hat sowas wie eine DGE, die heißen dann eben in anderen Ländern anders, dass jedes Land auch unterschiedliche Empfehlungen ausspricht. Die variieren sehr stark auch innerhalb Europa. Und Macht euch mal den Spaß und vergleicht mal die Werte beispielsweise aus nordischen Ländern mit denen in Deutschland. Und ihr werdet staunen, dass die nordischen Empfehlungen teilweise doppelt so hoch sind wie bei uns hier in Deutschland.
Oder mehr.
Und von daher auch das vielleicht nochmal zur Untermauerung, dass diese DGE-Empfehlungen zwar irgendwie nice sind, aber auf keinen Fall bitte hier als wirklichen Orientierungswert zu verstehen sind.
Absolut.
Genau.
Ja, ihr Lieben, dann sind wir, oder Daniela, ne, inhaltlich
Genau,
haben wir,
ich
glaube
denke.
ich, alle Wesen, also wir könnten natürlich, ne, wir könnten immer, ihr merkt, ne, wir kommen auch immer gerne ins Quatschen. Wir könnten sicherlich noch dies und das, oder wäre jetzt hier die eine oder andere Person auch im Gespräch, würde sich bestimmt noch mal nach rechts und nach links irgendeine Abbiegung ergeben, über die wir dann noch sprechen und wo wir noch drauf eingehen. Aber so für den Moment haben wir wie wir finden, die relevantesten Punkte jetzt hier einmal erwähnt. Ich hatte zwischendurch immer wieder schon mal platziert. Das mache ich übrigens auch immer mit voller Absicht, weil je öfter ihr das hört, umso besser verankert sich. Ne, das ist einfach aus uns, also ne, fragt ihr uns, reicht die normale Ernährung, die sich der normal durchschnittliche Mensch, wozu wir ja nun mal alle gehören, einfach nicht aus. Das kannst du mit der Ernährung nicht abdecken, was dein Körper eigentlich an Nährstoffen braucht, wo wir dann eben, ne, in der Konsequenz zu dem Resultat kommen, dass unsere ganz klare Empfehlung ist, Nahrungsergänzungsmittel ja oder nein, ganz klar ja. Gleichzeitig natürlich nicht pauschal. Auch hier möchte ich sagen, ne, alle, die uns ernsthaft wirklich, ja, also ne, wahrnehmen und folgen, die sollten hoffentlich wissen, dass wir niemals oder in ganz wenigen Ausnahmefällen, also das haben wir auch schon ein, zweimal erwähnt, ne? So sowas wie Omega und Magnesium kann jetzt wirklich gar keinem schaden, ne? So, also so, aber so grundsätzlich, dass wir hier nicht mit pauschalen Sachen um die Ecke kommen, dass wir hier immer irgendwelche Gutscheincodes in die Kamera halten und sagen, hier, alle nehmt das und das und dann geht's euch gut, sondern es gehört immer, immer, immer eine individuelle Beratung dazu. Es gehört im Idealfall immer eine ordentliche Diagnostik mit dazu, wo wirklich geschaut wird, wo stehst du? Wer bist du? Ne? Auch die Punkte, die Daniela gerade genannt hat, ne? Männlein oder Weiblein, gesund oder eben nicht, schwanger etc. Das sind ja alles wirklich so Dinge, die einfach wirklich eine Rolle spielen. In welcher Lebensphase bist du? Bist du gerade eine junge Mutter und außer Rand und Band hast Schlafmangel ohne Ende? Wirst du definitiv mehr brauchen, als wenn du irgendwann Mitte 50, keine Ahnung, in der Blüte deines Lebens bist und alle Zeit der Welt hast? Ne? Nur mal so als kleine Orientierung. Es ist hochindividuell. Und unsere Empfehlung ist auch, all das wirklich. Also im Idealfall schon doch einmal im Jahr wirklich durchchecken zu lassen. Ne, Daniela, da hast du ja auch große Erfahrung, wirklich auch im Gesundheits- oder im körperlich orientierten Coaching,
Ja,
dass das einfach auch wirklich deine Empfehlung ist, wo auch nicht wenige
absolut.
staunen, so von wegen, wie einmal im Jahr war's?
Ja,
Ja,
absolut.
doch.
Einmal im Jahr, genauso wie man es beim Auto macht, ne? Eine Inspektion machen. Wo stehe ich da? Und wo gibt es Schwachstellen, die ich vielleicht irgendwie angehen sollte? Absolut.
Ja.
Das lohnt
Ja.
sich.
Denke ich auch, ne? Und vielleicht hier noch ein Hinweis, damit meinen wir, also ein bisschen schmunzeln, ne? Damit meinen wir natürlich nicht das kleine oder große Blutbild beim Arzt mit den Referenzwerten und der begrenzten Zeit, was wir ja auch schon in einer Folge erzählt haben, ne? Die begrenzte Zeit vom Arzt hinsichtlich Beratung, weil da wirst du auch nur hören, nö, nö, ist alles im Rahmen, ist alles gut. Ne? Aber wenn du dich nicht gut fühlst, dann ist eben nicht alles gut. Dann ist das eben die Wahrheit, dass es nicht gut ist, auch wenn die Referenzwerte vielleicht was anderes sagen. Also mit so einem Check meinen wir natürlich was anderes. Und auch hier an der Stelle, jederzeit, ne? Wir bieten genug an, wo ihr uns auch wirklich eins zu eins hören könnt. Wir verlinken ja unter dem Podcast immer auch in den Shownotes unsere Seiten, da wo ihr eben auch Termine buchen könnt. Also wenn ihr wirklich irgendwann an den Punkt kommt, wo ihr sagt, hey, oh, es ist wirklich interessant und ich würde gerne mehr auch individuell über mich wissen, ne? Einfach wirklich eine individuelle Beratung. Dann werdet aktiv und bucht euch super gerne ein kostenfreies Erstgespräch. Da sind wir natürlich da. Und dann, da erzählen wir natürlich auch alles noch mal ein bisschen ausführlicher, was es genau heißt und so weiter. Ne? Das würde jetzt den Rahmen hier sprengen, ganz klar. Okay, ihr Lieben. Daniela, dann sind wir am Ende oder möchtest du noch was ergänzen?
Nö, ich möchte eigentlich nur noch mal ergänzen, weil ich glaube, so in der Form haben wir es jetzt noch nicht hundertprozentig klar ausgesprochen. Das heißt, auch wenn du dich total gesund ernährst, deiner Meinung nach, kann es sein, dass du Nährstoffmängel hast. Ganz klare Aussage. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, jeder wird wahrscheinlich zum gewissen Grad irgendwo Nährstoffmängel hat, weil es eben diese Individualität, die wir hier angesprochen haben, eben einfach gibt. Und gerade diese genetische Komponente lerne ich immer mehr, die ist wirklich nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn du dich gesund ernährst, dann werden wahrscheinlich einfach nur deine Mängel sehr, sehr, sehr überschaubar und klein sein, versus jemanden, der sich nicht gesund ernährt, wo sie eben sehr, sehr ausufern vielleicht sein werden. Und deswegen auch eben die Aussage von Beatrice, dass wir glauben, dass es eben jeder sich was Gutes tun kann, wenn er über das Thema Ergänzung nachdenkt und das eben verbindet mit einem jährlichen Check.
Ja, und auch hier, ich kann's nicht unterbinden. Wir meinen nicht die Magnesiumbrause aus der Drogerie oder aus der Apotheke. Wir meinen hochwertige, therapeutisch eingesetzte Nahrungsergänzungsmittel. Und, ne, also das vielleicht noch als letzten Hinweis. Da geht es natürlich dann im nächsten Schritt nicht nur darum zu erkennen, dass es jeder Mensch, ne, unsere These braucht. Sondern dann geht es natürlich auch noch dahin zu gucken, okay, und was genau führst du dir denn zu? Weil auch das hat natürlich ganz, ganz große Unterschiede.
Ja, und vielleicht auch noch eine Ergänzung, die mir gerade in den Kopf kommt. Nur weil du nicht spürst, dass dir was fehlt,
Ja.
heißt das nicht, dass dein Körper nicht die ganze Zeit schon irgendeinen Mangel kompensiert. Unser Körper
Ja.
ist eine richtige Maschine. Gerade wenn wir noch, sage ich mal, in unserem mittleren Alter sind, also um die 30, dann ist der Körper meist noch in der Lage, super viele Sachen extrem lange zu kompensieren, teilweise über Jahre. Aber ich gebe dir Brief und Siegel darauf, wenn du dann in die 40er kommst, spätestens in die 50er, dann wird dir das um die Ohren fliegen, wenn du dich
Ja.
nicht mal irgendwann darum gekümmert hast. Du wirst die
Prävention.
Rechnung dafür kriegen, weil eine Kompensation hat Folgen. Es ist einfach so.
Absolut. Absolut. Und auch hier tatsächlich, ne, jeder, der wirklich ehrlich ist, ich kenne nicht mal 30-Jährige, die sagen, oh nee, also bei mir ist alles ist tipptopp. Ich bin jeden Tag glücklich, energiegeladen und positiv und habe keinen Zwicken, keinen Zwacken. Also selbst, ne, das glaube ich einfach nicht. Aber selbst wenn es doch in die Richtung geht und die Menschen, die das jetzt hören und sagen, nö, eigentlich, ich bin so um die 30 und mir geht es eigentlich wirklich, wirklich blendend, trotzdem mindestens dann präventiv. Ist es sinnvoll?
Ja, und vor allen Dingen die Frage wirklich mal provokativ, insbesondere an die Männer ge gestellt, die ja tendenziell auch so kleine Gesundheitsmuffel sind. Warum wird, wenn die Inspektion fürs Auto ansteht, nicht mal mit der Wimper gezuckt? Und
Stimmt.
da ist man bereit, alles Mögliche zu tun, es einzuhalten, sogar teilweise über 1.000 Euro zu bezahlen, weil man das Scheckheft unbedingt lückenlos halten möchte. Warum macht man das nicht für sich selber?
Das verstehe ich auch nicht. Da gibt es ja so viel mehr Beispiele noch. So gut.
No.
So gut, Daniela. Ja, fragt es. Also schreibt uns super gerne mal. Also sowieso, ne? Wir sind jetzt ja eh am Ende. Also wir freuen uns über jede Art der Reaktion in Form von Kommentaren in den, also hier, da wo du den Podcast hörst, auf Instagram oder halt, ne, per DM, auch per Instagram oder unter den Beiträgen etc. Wir freuen uns über wirklich über jede Art von Feedback, über jede Art von Wertschätzung. Das gibt uns Kraft. Aber jetzt ganz konkret, ich fände es wirklich interessant. Also, weil das, also auch privat, ne, ich bin ja manchmal ein bisschen provokant, ich stelle schon auch so eine Frage, auch in echt dann, im direkten Austausch. Da wird erstmal groß gestottert. Ja, also mich würde das wirklich mal interessieren. Also weil ich tatsächlich da wirklich anders ticke und mich manchmal auch ernster frage, wie kann denn das sein? Warum gehen denn so wenige Menschen für sich los? Also ne, aus fachlicher Sicht, psychologisch habe ich da meine Erklärungen und trotzdem bin ich am Ende ja auch nur ein Mensch und fasse mir manchmal schon an den Kopf und denke mir so, okay, wie kann denn das sein, dass das so lange ausgereizt wird? Und wenn da jemand mutig ist und mal Lust hat, das ein bisschen auch ja, für sich selber auch mal zu challengen. Also so, so gerne. Schreibt uns mal dazu ein bisschen was da so euch durch den Kopf geht. Und nicht nur die Männer, es gibt ja durchaus auch Frauen, die da nicht so wirklich für sich losgehen. Was sind denn die Gründe, die euch abhalten?
Ich werde mal meinen Bruder fragen, weil der hat mir jetzt die Tage nämlich erst erzählt, dass er bei seinem teuren Auto wieder einen Check hatte, da die Batterie gewechselt werden musste und er, glaube ich, 1.700 € bezahlt hat. Und ich
Wow.
dachte mir so, what the fuck, 1.700 € einfach mal so für einen Jahrescheck, weil er halt eben das Checkheft tatsächlich lückenlos haben wollte, weil es eben ein gutes Auto und ein relativ neues noch ist. Und ich dachte mir so, ja, das ist, aber jetzt gerade Ja, ich müsste ihn mal fragen.
Ja, mach das mal wirklich. Ich finde es mega spannend.
Vielleicht kommt er mal hier in den Podcast.
Und dann, ja, das wäre cool. Und dann wird aber gezuckt, wenn es irgendwie heißt, monatlich mal Summe X für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die deinem Körper gut tun, die deiner Gesundheit gut tun, oder irgendwie mal in dein Coaching zu investieren, oder was auch immer, ne? Da gibt es ja, oder mal sich wirklich ein hochwertiges, dann mal ein bisschen teureres Buch zu kaufen oder whatever, ne? Es sind ja so viele Beispiele, die da aufgeführt werden können. Oder es geht ja auch gar nicht mal nur ums Geld. Sich auch die Zeit nehmen,
Oh
sich
ja.
selber die Wertschätzung und die Zeit entgegenzubringen, zu sagen, nee, ich priorisiere mich jetzt mal ganz vorne an und als Beispiel höre mir diesen oder andere Podcast an. Und ich investiere nicht in Form von Geld, sondern ich investiere in Form von Zeit und Wissensaufbau. Oder ich investiere in Form von Zeit und bereite mir mal ein bisschen ein aufwendigeres Essen vor. Oder mach mir mal überhaupt Gedanken über mein Essen. Wann besorge ich es und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge der Selbstliebe tatsächlich, auch wenn das vielleicht ganz viele gar nicht so sehen. Aber inwieweit bist du es dir denn selbst wert, dich damit zu beschäftigen auch?
Ja, absolut. Nur ich glaube, wir müssen jetzt hier auch den Cut machen, weil sonst verlieren wir uns in dem nächsten Thema.
Das ist wohl wahr.
aber ich glaube, wir konnten euch heute ganz viel mitgeben, wieder wie gewohnt aus verschiedenen Perspektiven. Und ich hoffe, da hat es für den einen oder anderen nochmal so einen Aha-Effekt gegeben. Und ja, freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und
Ja.
über euren Support, über Kommentare, Feedbacks und so weiter. Toll, dass ihr dabei seid.
Also, ihr Lieben, bis ganz bald.
Bis ganz
Tschüss.
bald. Ciao.